Deutschlandfunk, Medias Res.
In den vergangenen Tagen haben wir die schrecklichen Bilder aus Butscha gesehen. Mit ihnen kamen auch viele Fragen darüber, was genau wann dort geschehen ist. Während vor Ort Beweise gesichert und ausgewertet werden, schauen JournalistInnen auch von oben auf Butscha, mit der Hilfe von Satellitenbildern. Die New York Times konnte mit so einer Recherche jetzt zeigen, manche der Leichen lagen schon seit Wochen in Butscha, also zu einem Zeitpunkt, als die russischen Truppen noch vor Ort waren. Damit kann die Behauptung des russischen Verteidigungsministeriums einmal mehr zurückgewiesen werden. Es hatte erklärt, die Leichen seien vor Abzug der russischen Truppen noch nicht dort gewesen. Es ist nicht das erste Mal, dass Satellitendaten für Recherchen genutzt werden. Vor der Sendung habe ich darüber mit Michael Antoni gesprochen. Er ist Mitgründer einer Firma, die Satellitendaten für den Journalismus nutzbar machen will und hat solche Daten selbst für Recherchen genutzt. Ich habe ihn gefragt, wie die Satellitendaten bei der Butscha-Recherche ausgewertet wurden.
Ja, ich habe mir das angeguckt, was die New York Times gemacht hat, ist, sie hat sich von einem kommerziellen Satellitenanbieter Daten bestellt, eben von Butscha, und zwar von den letzten Wochen. Und das waren sehr hochauflösende Daten, auf denen man tatsächlich sehen konnte, dass dort etwas auf den Straßen liegt, und zwar schon seit einigen Wochen auf den Straßen liegt. Man wäre jetzt nicht drauf gekommen, wenn man die Satellitenbilder sieht, dass das tatsächlich Leichen sind. Aber wenn man dann diese Daten querschneidet mit Videoaufnahmen von vor Ort und sich dann die Satellitenbilder daneben legt, dann merkt man, stimmt, das passt zusammen. Und Leichen waren tatsächlich das, was wir dort auf den Satellitenaufnahmen erkennen konnten.
Wie können Satellitendaten denn generell für Kriegsberichterstattung genutzt werden?
Also im Prinzip, militärische Aufklärung von Satellitendaten gibt es immer schon. Und auch mit zum Teil recht guter Qualität. Nur bislang waren es lediglich die Militärs oder das Establishment der Verteidigungsindustrie, die darauf Zugang hatten. Und was sich verändert hat in den letzten Jahren, vielleicht sind das etwa in den letzten 5 Jahren, wir sehen ein bisschen sowas wie die Demokratisierung der Satellitendaten, dass Satellitendaten einer breiten Bevölkerung zugänglich gemacht werden und damit natürlich auch eben gerade dem Journalismus. Und wir da eben an solche Daten jetzt rankommen.
Können Satellitendaten denn Informationslücken füllen, die Korrespondentinnen und Korrespondenten vor Ort nicht füllen können?
Ja, bestimmt. Meine Satelliten machen ja eigentlich da Sinn, wo Menschen nicht hinkommen. Dieses Beispiel von Butscha ist jetzt wirklich ein grausames, aber in dem Sinne richtiges Beispiel, dass das der Fall ist. Es gab auch andere Beispiele. Wir erinnern uns an diesen Völkermord in Myanmar. Da war es ja auch nicht möglich für Journalisten, in diese Rohingya-Gebiete vorzudringen und dort auch nachzuweisen, dass es dort Schändigungen und Abbrennen von Dörfern und ähnliche Vorfälle gegeben hat. Und mit Satellitendaten konnte man das sehr gut nachweisen, eben durch so eine Vorher-Nachher-Analyse. Also von daher ist es schon ein sehr, sehr wichtiges und sinnvolles Tool, aber immer in Ergänzung und immer eingebettet in einen lokalen Kontext. Denn auch ein Satellitenbild muss immer interpretiert werden. Also ein Satellitenbild an sich ist immer zu starr, auch in seiner Perspektive zu starr. Es wird immer vertikal oder in einem ganz bestimmten Winkel aufgenommen und es braucht einen lokalen Kontext, um es richtig zu interpretieren.
Vor ungefähr einem Monat gab es ja auch ein Satellitenbild von einem russischen Militärkonvoi, der sich auf Kiew zubewegte. Dieses Bild und auch die Satellitenbilder von Butscha jetzt, die New York Times genutzt hat, kamen von der Firma Maxar Technologies. Inwiefern ist man denn darauf angewiesen, dass Unternehmen solche Daten teilen?
Also es gibt in der Fernerkundungsindustrie vielleicht so 2 große Gruppen von Anbietern. Das eine sind die öffentlichen Anbieter, wie die Europäische Raumfahrtsagentur, die nordamerikanische Raumfahrtagentur NASA, ein paar andere. Das sind öffentlich geförderte Raumfahrtagenturen, die ihre Daten kostenlos zur Verfügung stellen. Und andererseits gibt es die privaten, kommerziellen Anbieter. Davon sehen wir enorm viele, die sich im Moment am Markt melden und auch eigene Satelliten ins All bringen. Davon sind jetzt Maxar einer der großen und guten, Planet ist ein weiterer, Airbus ist ein dritter. Die sind kommerziell und die sind auch recht teuer und richten sich eben an sehr ursprünglich militärische und mittlerweile eben auch weitere kommerzielle Anwendungsbeispiele.
Und wie hoch ist da die Bereitschaft, dass solche Unternehmen mit JournalistInnen Daten teilen?
Ja, das sind kommerzielle Anbieter. Also jeder, der quasi die Rechnung bezahlt, das ist ein wohlgesonnener und gern gesehener Kunde. Die haben auch häufig Programme, die sich an Journalisten richten. Aber es ist natürlich trotzdem immer mit einem gewissen finanziellen Investment verbunden einerseits. aber auch mit einer Kenntnis, wie man diese Daten nicht nur bestellt, aber auch wie man damit umgeht, wie man sie manchmal auch prozessiert. Das braucht dann schon ein bisschen mehr Geduld, Expertise, Einarbeitungszeit. Und der andere Unterschied nochmal zu den öffentlichen und auch zu den privaten Anbietern ist, die öffentlichen Anbieter, die ich anfangs nannte, also die Europäische Raumfahrtsbehörde insbesondere, die haben ganz tolle Satellitenprogramme, aber deren Satellitenprogramme sind eigentlich darauf abgestimmt, Dinge wie Biodiversität zu beobachten, also Ernte, Wasser, Überflutungen, andere Dinge, und sind in ihrer räumlichen Auflösung, also die Genauigkeit, mit der man etwas analysieren kann, sind sie nicht so stark.
Wo liegen die Grenzen von Satellitendaten?
Also gut, ich meine, so die ganz banalen Grenzen von Satellitendaten in der Nutzung, um wieder auf unser Ukraine-Beispiel zurückzukommen, liegen eigentlich in zwei Dingen. Das eine ist der Preis. Also wenn ich jetzt als Nutzer mich frage, möchte ich einen solchen Datensatz, also hilft mir das in meiner Berichterstattung, dann muss ich erstmal gucken, kann ich mir das leisten oder ist meine Redaktion oder mein Verlag bereit, das zu zahlen. Das ist bei den kommerziellen Daten, kann das durchaus erheblich werden. Das ist die eine Restriktion. Und die andere ist ganz banal, an dem eben erwähnten Beispiel, das sind die Wolken. Weil wenn es natürlich Wolkendecke gibt, dann sehen wir nichts, sondern sehen wir nur Wolken.
Sie haben gerade die technischen Anforderungen und Ansprüche angesprochen. Was müssen JournalistInnen denn dafür können, um solche Daten auszuwerten?
Es gibt ein paar Tools mittlerweile, die dafür sorgen, dass das Thema von Datenbearbeitung nicht nur so ein reines Geek-Thema ist, sondern auch weiter zugänglich wird. Dazu gehört der Playground vom Sentinel Hub. Dazu gehört natürlich auch Google Earth oder Bing. Das sind eigentlich so die Startpunkte. Das kennen wir möglicherweise zum Teil schon von unserer Nutzung, wenn wir uns durch Städte navigieren. Die Desktop-Versionen dieser Anwendungen bieten viele Möglichkeiten, auch nochmal zu suchen oder sich bestimmte Daten, auch historische Daten, näher anzugucken. Es gibt einfache Startpunkte für den Umgang mit Satellitendaten, wo das vielleicht fachliche Wissen noch überschaubar ist, ohne dass man jetzt gleich mit dem universitären Fachbereich oder einer dafür spezialisierten Agentur in Kontakt treten muss.
Mit Michael Anthony habe ich darüber gesprochen, wie der Journalismus Satellitendaten nutzen kann.